Bibelkurs Teil 11, Gebete, Lieder, Sprüche. Ich lese Psalm 34, Vers 2. Ich will den Herrn preisen, alle Zeit. Sein Lob soll immerzu in meinem Munde sein. In den zurückliegenden Lektionen unseres Bibelkurses haben wir uns vorwiegend mit Geschichtsbüchern beschäftigt. Der heutige 11. Teil ist den poetischen Texten des Alten Testaments gewidmet. Gott ist nicht nur der Herr der Geschichte, sondern auch der Schöpfer jedes Individuums. Die Gebete, Lieder und Sprüche, mit denen wir uns heute befassen, sind das Echo, das die Stimme Gottes im Herzen von uns Menschen weckt. Es geht um die Gefühlsseite des Glaubens, um konkrete Fragen der menschlichen Existenz. Zu den biblischen Büchern, die in dichterischer Form abgefasst sind, gehören das Buch Hiob, die Psalmen, die Sprüche, der Prediger, das Hohelied und die Klagelieder. Poetische Texte finden wir aber auch in den geschichtlich und prophetisch geprägten Schriften, zum Beispiel im 15. Kapitel des 2. Buches Mose, das Lied von Mose, oder dann im 2. Kapitel des 1. Buches Samuel, Hannas Gebet. Punkt 1, Merkmale hebräischer Poesie. Bevor wir uns den einzelnen Büchern zuwenden, schauen wir uns einige Besonderheiten der hebräischen Poesie an. Für ein deutsches Gedicht ist typisch, dass es ein Metrum, das heißt einen sprachlichen Rhythmus und einen Reim am Ende der Zeile aufweist. Auch die Dichtkunst des Alten Testaments kennt ein Metrum. Ihr Hauptmerkmal ist jedoch nicht der Reim, sondern der Parallelismus. Das heißt, zwei aufeinander folgende Verszeilen ergänzen sich gegenseitig. Oft wird der Gedanke der ersten Verszeile im zweiten Teil in leicht abgewandelter Form mit etwas anderen Worten wiederholt. Wir nennen das einen synonymen Parallelismus. Ein Beispiel, Psalm 19, Vers 2. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Es kann aber auch vorkommen, dass in der zweiten Verszeile ein Kontrast bzw. ein Gegensatz ausgedrückt wird. Das wird antithetischer Parallelismus genannt. Ein Beispiel aus dem 28. Kapitel des Buches der Sprüche, Vers 13. Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Schließlich gibt es auch noch eine dritte Variante, in welcher der Gedanke der ersten Verszeile ergänzt oder weitergeführt wird. Wir nennen dies einen synthetischen Parallelismus. Das Beispiel aus Psalm 119, Vers 9. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, indem er ihn bewahrt nach deinem Wort? Eine im Hebräischen oft verwendete Versform ist das Akrostichon. Jeder Vers bzw. jede Strophe eines Liedes beginnt, und zwar zumeist in alphabetischer Abfolge, mit einem der 22 hebräischen Buchstaben. Das berühmteste Beispiel für ein Akrostichon ist der längste Psalm der Bibel, Psalm 119. Genauso sind aber auch das Lob der tüchtigen Frau in Sprüche 31 oder die Klagelieder aufgebaut. Punkt 2. Die poetischen Bücher. Die poetischen Bücher des Alten Testaments stammen aus ganz unterschiedlichen Epochen. Einen Höhepunkt erlebte die Dichtkunst unter den Königen David und Salomo. Deshalb beginnen wir mit jenen Werken, deren Grundstein unter ihrer Herrschaft zur Zeit der letzten Jahrtausendwende vor Christi Geburt gelegt wurde. A. Die Psalmen. Die Psalmen sind eine Sammlung von geistlichen Liedern. Man könnte das Werk auch als Gesangbuch bezeichnen. Der hebräische Name des Buches lautet Sefer Tehillim, Buch der Lobpreisungen. In einigen Titeln von Psalmen wird der Begriff Mismor, das heißt Gesang mit instrumentaler Begleitung, verwendet. Das griechische Wort Psalmos bedeutet Lied oder Lobgesang, vom griechischen Verb Psallo, das heißt eine Saite anschlagen oder zur Laute singen. Alle 150 Psalmen werden zusammen auch als Psalter bezeichnet. Gegliedert ist das Werk in 5 Bücher, und zwar von Psalm 1 bis 41, dann die Psalmen 42 bis 72, 73 bis 89, 90 bis 106 und schließlich zum Schluss die Psalmen 107 bis 150. Jeder dieser Abschnitte endet mit einem Lobpreis Gottes. Die Psalmen sind also Lieder, die unter musikalischer Begleitung zur Ehre Gottes gesungen wurden. Wie sie geklungen haben, ist uns nicht mehr bekannt. Gelegentlich finden wir einen Hinweis auf die zu verwendende Melodie, wie das zum Beispiel im Psalm 22 der Fall ist, wo es heißt, nach der Melodie Hindin der Morgenröte. Eine musikalische Anweisung ist auch das Wort Sela, das uns in den Psalmen 71 Mal begegnet. Es markiert eine Pause für ein musikalisches Zwischenspiel. In der Bibel namentlich erwähnte Musikinstrumente sind das Schofarhorn, also ein Tierhorn, die silberne Trompete und die Flöte als Blasinstrumente, die Harfe und die Laute als Saiteninstrumente, sowie das Tamburin, die Zimbeln und die Rassel als Schlaginstrumente. Nicht für jeden Psalm kann heute noch festgestellt werden, wann und von wem er geschrieben wurde, da diese Angaben längst nicht immer vorhanden sind. Die Mehrheit der Lieder stammt von König David. 73 Psalmen beginnen mit den Worten «Ein Psalm Davids». Schon in jungen Jahren war David für sein Harfenspiel bekannt. Später hat er, wie wir in Amos 6,5, im ersten Buch Chronik, Kapitel 23, Vers 5, oder auch im zweiten Buch Chronik, Kapitel 29, Vers 26 nachlesen können, eigene Musikinstrumente entwickelt. Und er hat die Tempelmusik gefördert. 4000 Musiker, auch das können wir im ersten Buch Chronik nachlesen, 4000 Musiker, darunter auch Studenten, standen im Tempel unter der Leitung der 3 von David eingesetzten Musikdirektoren Asaf, Jedutun und Heman im Einsatz. Asaf und Heman haben selber Psalmen verfasst. Weitere Lieder aus dem Psalter stammen von Ethan, von Salomo, den Söhnen Koras und sogar aus alter Zeit von Mose. Psalm 137 wurde im Exil in Babylon verfasst. Das heißt, dass die Psalmen über einen Zeitraum von rund 1000 Jahren entstanden sind. Gesungen wurden die Lieder im Gottesdienst, der Gemeinde oder zu Hause. Gewisse Psalmen kamen bevorzugt bei bestimmten Anlässen zum Einsatz. Die Lieder der Heraufzüge, auch Stufenlieder genannt, sind die Psalmen 120 bis 134, hat man anlässlich der alljährlichen Reisen nach Jerusalem, also am Passa, am Pfingst und am Laubhüttenfest angestimmt. Die Hallelpsalmen sind die Psalmen 113 bis 118, werden noch heute am jüdischen Passafest gesungen. Die Psalmen sind bis heute aktuell geblieben, weil sie unsere menschlichen Erfahrungen und Gefühle auf einzigartige Weise zum Ausdruck bringen. Im Psalm 103, Vers 2 lesen wir: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Demgegenüber beginnt Psalm 130 mit folgenden Worten: Aus der Tiefe rufe ich zu dir, o Herr. Herr, höre meine Stimme. Wir begegnen Freude und Anbetung auf der einen, Niedergeschlagenheit und Schmerz auf der anderen Seite. Wir treffen auf Trauer, Klage, Wut, Enttäuschungen, Zweifel, Sünde, Reue und Vergebung. Alles, was den Beter bewegt, selbst Gedanken der Rache, bringt er vor Gott, im Wissen, dass der Herr selbst zur rechten Zeit und am richtigen Ort eingreift. Deshalb sind die Psalmen in den letzten 3000 Jahren für viele Gläubige zu einem großen Trost geworden. B. Die Sprüche. Das Buch der Sprüche ist eine Sammlung von kurz und prägnant formulierten Ratschlägen für den Alltag. Es geht um die Kunst, nach Gottes Willen zu leben. Das hebräische Wort Maschal kann Spruch, Sprichwort oder Vergleich bedeuten. Die Sprüche sind mit unseren Redewendungen und Sprichwörtern zu vergleichen, also einprägsam formuliert, damit sie sich gut auswendig lernen lassen. Der Großteil der Sprüche, also die Kapitel 1 bis 24, geht auf König Salomo und andere weise Männer zurück. Im ersten Kapitel des Buches Sprüche, da heißt es in den Versen 1 und 2a, dies sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, die dazu dienen, dass man Weisheit und Unterweisung erkenne. Salomo, den Gott mit einem verständigen Herz beschenkt hat, ist der Verfasser von nicht weniger als 3000 Sprüchen und 1005 Liedern, wie wir im ersten Buch Könige in Kapitel 5, Vers 12 nachlesen können. Die Kapitel 25 bis 29 des Buches der Sprüche enthalten eine weitere Sammlung von Sprüchen Salomos. Sie wurden von den Männern Hiskias, eines späteren Königs, zusammengetragen. Sprüche 25, Vers 1. Und dann, am Schluss des Buches, folgen die Worte Agurs in Kapitel 30 und die Worte Lemuels in Kapitel 31. Während in den Psalmen vor allem die Beziehung zwischen Gott und Mensch im Vordergrund steht, geht es in den Sprüchen oft um das Verhältnis zum Mitmenschen. Die Sprüche sind praktische Tipps, die derart vielfältige Themen wie Ehe, Familie, Freundschaft, Arbeit, Geld, Wirtschaft oder Politik beleuchten. Einige Beispiele. Im 11. Kapitel des Buches der Sprüche in Vers 1 heißt es: Falsche Waage ist dem Herrn ein Gräuel, aber volles Gewicht gefällt ihm wohl. In Vers 4: Reichtum hilft nicht am Tag des Zorns, aber Gerechtigkeit errettet vom Tod. Vers 11: Durch den Segen der Redlichen kommt eine Stadt empor, aber durch den Mund der Gottlosen wird sie niedergerissen. Im Zentrum steht die Frage, wie wir uns als Gläubige richtig verhalten. Den wichtigsten Hinweis bekommen wir bereits zu Beginn des Buches, im 7. Vers des 1. Kapitels. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Ausgangspunkt aller Weisheit ist die ehrfürchtige Beziehung oder Haltung vor Gott. Genau darin unterscheidet sich die Weisheit der Sprüche von allen menschlichen Weisheiten. C. Das Hohelied. Salomo hat, wie wir gehört haben, 1005 Lieder geschrieben. Das schönste seiner Lieder nannte er Shir Hashirim, das Lied der Lieder oder zu Deutsch das Hohelied. Salomo, der junge König, und Sulamit, seine frisch vermählte Ehefrau, besingen in diesem Lied ihre in jeder Hinsicht erfüllende Liebesbeziehung. Ein Beispiel aus dem ersten Kapitel, ich lese die Verse 15 bis 16a, da sagt zuerst Salomo: Siehe, du bist schön, meine Freundin, siehe, du bist schön, deine Augen sind wie Tauben. Und Sulamit antwortet: Siehe, du bist schön, mein Geliebter, und so lieblich. Sie freuen sich darüber, dass sie einander haben. Sind sie voneinander getrennt, so sehnt sich der eine nach dem anderen. Das kleine Büchlein zeigt uns, dass die Liebe zwischen Mann und Frau eine Gabe Gottes ist. Dies gilt auch für die Sexualität, zu der die Bibel ein klares Ja hat, sofern sie innerhalb der von Gott gegebenen Grenze der Ehe ausgeübt wird. In diesem Sinn ermahnt das Hohelied in Kapitel 2, Vers 7, Kapitel 3, Vers 5 oder auch Kapitel 8, Vers 4, erregt und erweckt nicht die Liebe, bis es ihr gefällt. Die Beziehung zwischen Salomo und seiner Geliebten ist gleichzeitig aber auch ein Abbild der Liebesbeziehung zwischen Gott und seinem Volk, sowie zwischen Christus und seiner Gemeinde, die im Neuen Testament mit einer Braut verglichen wird. Nebenbei belegt das Hohelied das große Interesse Salomos an Pflanzen und Tieren, von dem wir im 5. Kapitel des 1. Buches Könige lesen. In den 8 Kapiteln des Buches werden nicht weniger als 22 verschiedene Pflanzen und 13 verschiedene Tierarten erwähnt. D. Der Prediger. Im Alter wendet sich Salomo vom wahren Gott ab. Plötzlich sucht er den Sinn des Lebens in jedem erdenklichen Zeitvertreib, der ihm sein Reichtum und seine Macht ermöglicht haben. Das Buch Prediger deutet an, dass Salomo durch Gottes Gnade eine Umkehr erleben durfte. Man vergleiche dazu auch das zweite Buch Samuel Kapitel 7, die Verse 14 bis 15. Im Buch Prediger, in diesem philosophisch geprägten Werk, denkt Salomo über den Sinn des Lebens nach. Er warnt vor der Nutzlosigkeit eines Lebens ohne Gott. Der reiche König hat alles ausprobiert, was ihm hätte Erfüllung schenken können. Er sucht das Glück in der Bildung, im Reichtum, in der Arbeit, im Vergnügen. Und dabei merkt er, dass alle irdischen Dinge, oder wie er es sagt, alle Dinge unter der Sonne unvollkommen sind. Wie es Jesus im Johannesevangelium Kapitel 4, Vers 13 sagt: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Ohne Gott ist alles hohl und leer. Diese Sinnlosigkeit bringt Salomo im Buch Prediger mit verschiedenen Formulierungen zum Ausdruck, die sich durch das ganze Werk hindurchziehen. Auch hier einige Beispiele. Im Buch Prediger Kapitel 1 lesen wir in den Versen 2 bis 3: O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger. O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist nichtig. Es bleibt dem Menschen von all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne. Dann Vers 9a, und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und Vers 14, ich beobachtete alle Werke, die getan werden unter der Sonne. Und siehe, es war alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Wahres und bleibendes Glück ist nicht unter der Sonne zu finden, sondern nur beim Herrn. Ein Leben, das nicht ihn zum Zentrum hat, hat keinen Sinn. Deshalb kommt der Prediger am Ende des Buches zum Schluss. Wir lesen im Kapitel 12, den Vers 13. Lasst uns die Summe aller Lehren hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Oder mit den Worten Jesu ausgedrückt im Johannesevangelium Kapitel 4, Vers 14. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle von Wasser werden, das ins ewige Leben quillt. Wer diesen Ratschlag befolgt, wer Gott fürchtet und seinem Wort gehorcht, darf dann in Dankbarkeit die guten, aber vergänglichen Gaben, die uns der Herr auf Erden schenkt, entgegennehmen und maßvoll genießen. Prediger 3, Verse 12 bis 13. Ich habe erkannt, dass es nichts Besseres unter ihnen gibt, als sich zu freuen und Gutes zu genießen in seinem Leben. Doch wenn irgendein Mensch isst und trinkt und Gutes genießt, bei all seiner Mühe, so ist das auch eine Gabe Gottes. Das Buch Prediger trägt den hebräischen Namen Kohelet. Dieser Ausdruck bezeichnet einen Prediger, einen Redner oder auch einen Leiter auf einer Versammlung. E, das Buch Hiob. Mit dem Buch Hiob verlassen wir die Zeit von David und Salomo. Vieles deutet darauf hin, dass wir es mit dem ältesten Buch der Bibel zu tun haben. Es stammt wohl aus dem 3. Jahrtausend vor Christus. Einige Hinweise. Hiob erreicht das hohe Alter von 210 Jahren, wie es in der Zeit der Vorfahren Abrahams üblich war. Die Kesitta, die in Hiob 42, Vers 11 erwähnte Münz- und Gewichtseinheit, die war auch schon in der Frühzeit bekannt. Man vergleiche das erste Buch Mose 33, 19 oder auch Josua 24, 32. Auch die im Buch erwähnten Dinosaurier sowie das kalte Klima mit Eis und Schnee in einer heute sehr heißen Gegend deuten auf eine frühe Abfassungszeit hin. Das Buch Hiob erzählt die Lebensgeschichte jener Person, die dem Buch seinen Namen gegeben hat, nämlich Hiob. Die Einleitung und der Schlussteil der Erzählung sind nicht in Gedichtform, sondern in Prosa, also in Erzählform abgefasst. Doch beim langen Mittelteil, den Gesprächen zwischen Hiob, seinen Freunden und Gott, handelt es sich um Gedichte, die gerade auch in sprachlicher Hinsicht zu den herausragenden Werken der Weltliteratur gehören. Hiob ist ein reicher und angesehener Mann aus dem Land Uz im heutigen Südjordanien. Man vergleiche Klagelieder 4, Vers 21. Sein Glaube an Gott wird von Satan auf die Probe gestellt. Unsägliches Leid kommt über ihn. Hiob verliert seinen Besitz, seine Kinder und seine Gesundheit. Erst nach einer längeren Zeit des Leidens und Zweifelns kehrt wieder Ruhe in sein Leben ein. Das Buch Hiob beantwortet die Frage nach dem Sinn des Leidens. Zeiten der Not müssen nicht zwingend eine Strafe Gottes für begangene Sünden sein, wie es Hiobs Freunde behaupten, sondern können auch der Prüfung und Bewährung unseres Glaubens dienen. Manchmal werden wir durch Schwierigkeiten vor Irrwegen bewahrt. Wir lernen, kranke und schwache Menschen zu verstehen. Zudem haben wir gerade in Leidenszeiten die Möglichkeit, durch unseren Umgang mit der Not den Herrn zu verherrlichen. Was wir auch im dunklen Tal wissen dürfen, Gott verlässt seine Kinder nicht. Auch in schweren Zeiten darf der Mensch, wie Hiob, sein ganzes Vertrauen auf den Herrn setzen, der trotz Stürmen über uns wacht. Und schließlich noch F, die Klagelieder. Es ist das jüngste Werk der poetischen Bücher aus dem Alten Testament. Die Klagelieder sind eine Sammlung von Liedern, welche die Trauer über den Untergang Jerusalems und die Zerstörung des Tempels zum Ausdruck bringen. Im Jahr 586 vor Christus erobert der babylonische König Nebukadnezar Judas Hauptstadt. Obwohl die Propheten über Jahre hinweg zur Umkehr aufgerufen haben, hat sich das Volk Israel nicht von seinen Sünden abgewandt. Nun wird der Großteil der Bevölkerung nach Babylon in die Gefangenschaft weggeführt. Die Zurückgebliebenen hungern. Die Krise geht so weit, dass Mütter ihre kleinen Kinder verzehren, wie wir im 2. Kapitel Vers 20 oder im 4. Kapitel Vers 10 nachlesen können. Über dieses Elend wird in den Klageliedern nachgedacht. Der jüdischen Tradition gilt Jeremia als der Verfasser dieses Werks. Seine Frage: Hat Gott sein Volk verworfen? Seine Antwort: Nein. Bei dieser Katastrophe handelt es sich um die gerechte Strafe Gottes für die Sünden Israels, die es zu tragen gilt. Doch die Zeit wird kommen, in der sich der Herr seinem Volk wieder zuwenden wird. Die Klagelieder sind kunstvoll aufgebaut. Die Kapitel 1 und 2 sowie 4 und 5 umfassen je 22 Verse. In Kapitel 3 sind es dreimal so viele. Die ersten vier Kapitel sind als Akrostichon aufgebaut. Jeder Vers, in Kapitel 3, jeder dritte Vers, beginnt mit einem anderen Buchstaben des Alphabets. Sämtliche fünf Kapitel sind von Trauer und Leid geprägt. So lesen wir ganz zu Beginn des Buches in Kapitel 1, Vers 1a, Ach, wie einsam sitzt doch jetzt die Stadt, die einst so stark bevölkert war. Sie ist zur Witwe geworden. Oder dann in Vers 2a, sie weint unaufhörlich bei Nacht und ihre Tränen laufen ihr über die Wangen. Doch dann, genau in der Hälfte des Buches, erstrahlt unverhofft ein Lichtblick. Es ist die Kernbotschaft des Buches. In Klagelieder 3, in Versen 31 bis 33 steht, denn der Herr wird nicht auf ewig verstoßen, sondern wenn er betrübt hat, so erbarmt er sich auch nach der Fülle seiner Gnade, denn nicht aus Lust plagt und betrübt er die Menschenkinder. Die Klagelieder lehren uns dreierlei. Zuerst, es ist unsere Verantwortung, am Leid anderer Anteil zu nehmen. Jeremia hat den Untergang Judas als Prophet vorhergesagt. Eigentlich hätte er nun schadenfreudig ausrufen können, ich habe es euch doch schon längst gesagt. Aber Jeremia trägt den Schmerz seines Volkes mit. Das Zweite, wer Gott kennt, der darf mit seiner Not zu ihm kommen. Zusammen mit all unseren Tränen dürfen wir sie bei unserem Herrn und Heiland abladen. Gleichzeitig aber, und das ist das Dritte, was wir lernen können, darf sich ein Kind Gottes nicht von Leid und Schmerz gefangen nehmen lassen. Denn auch im größten Elend weiß es um Gottes Barmherzigkeit. Wir kommen zum Schluss. Die Bibel ist kein abgehobenes Theoriebuch. Nein, sie ist mitten im Leben verankert. Dies kommt in den poetischen Texten besonders deutlich zum Ausdruck. Sie dürfen uns eine Ermutigung sein, unsere Beziehung zu Gott in Freude und Leid zu pflegen und ihm in allem die Ehre zu geben. Ich lese zum Schluss die Verse 1 und 2 aus dem Psalm 146. Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinem Gottlob singen, solange ich bin. Amen.